Schreibgespräche, zu Gast bei Bremer AutorInnen, ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katrin Krämer.
Heute bin ich zum Schreibgespräch bei Dieter Richter und mit Blick auf seine Bücher lässt sich ganz schnell feststellen, hier ist ein Kenner Italiens am Werk. Neapel, Biografie einer Stadt, Goethe in Neapel, die Insel Capri, Fontane in Italien, der Vesuv, Geschichte eines Berges, Con Gusto, die kulinarische Geschichte der Italiensehnsucht und aktuell Costiera Amalfitana, Geschichte einer Landschaft. Und die Amalfiküste, die ist ja auch großer Teil seines Lebens und Schreibens, denn außer einem Schreibtisch in Bremen gibt es auch noch einen in Ravello. Dieter, was für einen Blick hast du denn eigentlich, wenn du von deinem Schreibtisch in Ravello aufblickst?
Wenn dieser Schreibtisch auf der Terrasse steht, wo er eigentlich seinen schönsten Platz hat, dann schaue ich runter aufs Meer, das etwa 350 Meter tiefer liegt, und ich überblicke den Golf von Salerno, nicht den Golf von Neapel, sondern den Golf von Salerno. Und was mir dabei immer wieder auffällt, dieser Blick ist jedes Mal anders. Nicht nur tags oder nachts, nicht nur bei unterschiedlichem Wetter. Es ist eine Landschaft, das Meer, das nicht eintönig ist, sondern immer wieder anders, mit Lichtern besetzt in der Nacht von Fischern. Und das ist der Blick, den ich habe. Aber das ist ein Blick, bei dem ich dann selten schreibe, sondern mehr schaue oder sinniere.
Ja, das gehört ja auch zum Schreiben dazu. Das fließt ja dann alles wieder ein, solche Sinneseindrücke. Auch das trägt einen auch. Und um mal zu beschreiben, wo wir hier sind, an deinem Arbeitsplatz in Bremen, da steht ein wunderbarer Holzschreibtisch. Der Blick ist auch schön in einen Baum. Also man sieht wirklich das Spiel der grünen Blätter. Würdest du denn sagen, du schreibst anders in Bremen und in Ravello? Gibt es da Unterschiede in deiner Arbeitsweise?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich spreche anders. Wenn man in einer anderen Sprache spricht, oder so geht es jedenfalls mir, dann hat man, ich sage es jetzt mal ein bisschen pathetisch, auch eine andere Grammatik. Der Italiener spricht sehr viel pathetischer, mit sehr viel mehr Nebensätzen, mit sehr viel Bildern. Und wenn man diese Sprache pflegt, dann kommt man nicht drum herum. Und ich finde es auch sehr schön, auf andere Weise zu sprechen. Ich schreibe auch anders, ja, denn ich bin ja in Italien seit langer Zeit Mitarbeiter des Forschungszentrums für amalfitanische Kultur und Geschichte. Ich schreibe für die dortige Zeitschrift. Ich schreibe manchmal auch für Zeitungen und Zeitschriften auf Italienisch. Und dann schreibe ich anders. Es ist nicht nur ein eigenes Vokabular, sondern es ist eine andere Satzbildung. Und ich tue das sehr gerne. Ich habe immer wieder Probleme, wenn ich beispielsweise etwas übersetzen sollte, von mir einen deutschen Text ins Italienische übersetzen. Das gelingt so einfach nicht. Ich muss dann anders formulieren.
Beeinflusst ja auch wirklich die Denkweise, wenn man so in einem anderen Land verhaftet ist wie du. Du bist sogar Ehrenbürger von Amalfi. Du hast gesagt, du schreibst auch auf Italienisch. Ja. Du bist für deine Bücher ja auch sehr viel unterwegs. Das heißt, du forschst, du recherchierst, wahrscheinlich auch viel in Archiven.
Ich bin viel in Archiven. Ich gehöre eigentlich zu den Literaturmenschen, die auch in Archive gehen. Auch Germanisten, ich bin ja von Haus aus Germanist und Philologe, die gehen auch nicht so oft in Archive. Für mich ist der Blick ins Archiv immer wichtig gewesen für meine Arbeiten. Und wir sitzen jetzt hier in meinem italienischen Archiv hier in Bremen mit unendlich vielen Leitsordnern und Karteikästen, in denen das festgehalten wird, was ich zum Beispiel in Archiven gefunden, gearbeitet habe. Aber der Blick ins Archiv ist nur der eine Blick. Ich bin ja ein Mensch, der im Grunde das macht, was man mit einem modernen Begriff Place-Telling nennt, also einen Ort erzählen. Und alle meine letzten Bücher, die in Italien spielen, sind solche Place-Telling-Books. Und dazu musst du an den Ort selber gehen. Und so hat mein Interesse am Schreiben über Italien begonnen, dass ich fasziniert gewesen bin von dem, was ich dort gesehen habe. Und ich bin kein Künstler, der zum Beispiel den Vesuv zeichnet. Ich bin auch kein besonders guter Fotograf. Mein Werkzeug ist, ja, altmodisch würde man sagen, die Feder, also heute der Computer. Ich muss schreiben. Ich antworte mit meinem Schreiben auf das, was mir an Fremdem begegnet. Es sind meistens fremde Eindrücke. Und ich möchte einen solchen fremden Platz erzählen. Eine Insel. Was ist eine Insel? Wie kann ich diese Insel Capri erzählen? Und dazu muss ich natürlich dort mit Menschen sprechen, recherchieren, mich umtun. Also auf der einen Seite das tote Material, was so tot gar nicht ist, nicht nur in Archiven, sondern auch in Büchern. Auf der anderen Seite aber auch immer mit den Menschen zu sprechen und durch die Straßen zu gehen. Und in dieser merkwürdigen Mischung, meine Bücher sind ja wissenschaftlich fundierte Sachbücher, die sich aber ein allgemeines Publikum
Ja, ich habe mich das nochmal gefragt, als ich deine Bücher jetzt mir vorgenommen habe, in denen man ja wunderbar eintauchen kann in einen Ort. Du sagst, du erzählst diese Orte, du antwortest, dass man wirklich spazieren geht im Kopf und sehr, sehr viel erfährt natürlich, weil du sehr viele kulturhistorische Bezüge einarbeitest. Also man bekommt einen sehr weiten Blick auf einen Ort. Muss ich mir dich vorstellen als jemand, der dann mit einem Notizblock auch rumzieht? Oder gehörst du zu den Glücklichen, die solche Eindrücke in deinen Kopf, auf deine Festplatte im Kopf brennen und die dann wieder abrufen können?
Also, wenn ich mich jetzt umdrehe, könnte ich dir ein kleines Büchlein zeigen im Format Großoktav. Und das ist nicht ein Tagebuch, sondern ein farbiges Reisebuch. Die kommen alle aus einem bestimmten Laden in Florenz mit einem bestimmten Papier. Und das ist in meiner Umhängetasche. Und dort mache ich mir, ja, ich muss schon sagen, seit vielen Jahrzehnten in diesen kleinen Büchern Aufzeichnungen. Da stehen aber auch Gedanken, Überlegungen, Adressen, Telefonnummern, alles Mögliche drin. Das ist mein Schreibzeug unterwegs, handlich, schön und manchmal zum Verwenden. Ansonsten liegt das auch bei mir dann irgendwo rum und wird da liegen bleiben. Ich lese aber inzwischen in meinem Alter manchmal in einem der älteren Büchlein, was ich damals geschrieben habe. Das unterscheide ich jetzt kein Tagebuch, sondern mein Reisebuch. Weil ich habe es nämlich gerade hier.
Ja, aber das ist doch schön. Ja, herrlich.
So. Ich wollte nur, es heißt Papiro, heißt der Hersteller, aber das muss man ja den Hersteller nicht.
Aber das ist eben dieses wunderbare florentinische Papier, diese Muster, die es in vielen Farben gibt. Und was wundert es mich, dass das hier, das Exemplar, was du mir gerade zeigst, mehr blau ist. Natürlich. Und jemand, der Wert legt auf ein besonderes Papier, der legt vielleicht auch Wert auf einen besonderen Stift?
Ja, natürlich. Auch wir waren jetzt vor einem Jahr wieder in Florenz. Ich hatte keine Bleistifte mehr. Und da gibt es auch in einem bestimmten Laden hinter dem Dom nicht nur diese kleinen farbigen Büchlein im Format Großoktav, sondern es gibt auch diese wunderschönen Bleistifte, die mit einem ähnlichen Papier umwickelt sind. Beide Produkte vielfältig nachgeahmt, aber ich fahre extra alle paar Jahre nach Florenz, um mich dort mit diesen Bleistiften einzudecken. Und beim letzten Mal habe ich gedacht, wie viel wirst du noch brauchen und wie viel von den kleinen Büchlein wirst du noch brauchen? Aber mindestens zwei von diesen Büchlein sind noch da.
Und wollen noch gefüllt werden, das ist schön. Ich stelle mir jetzt vor, wenn ich an zwei Arbeitsplätzen arbeite, ich hätte immer Angst, dass immer das, was ich dringend brauche, vielleicht am anderen Ort liegt. Du musst ja dann immer alles bei dir führen, alle Notizbücher, dann hast du aber deine Sammlungen, deine Karteikarten hier, wie ist denn das? Wie sortierst du dich denn da, wenn du jetzt wirklich ein bestimmtes Buchprojekt angehst?
Nein, das entsteht dann schon im Wesentlichen hier in Bremen und unterwegs Aufzeichnungen, vorher Ideen, Entwürfe, Gedanken und im Übrigen steht in diesen kleinen Reisebüchlein auch sehr viel mehr als das, was jemals Eingang in ein gedrucktes Buch dann finden würde.
Vielleicht sollten wir noch mal Menschen, die unter 40 sind, wahrscheinlich erklären, was es mit Zettelkästen auf sich hat, die ja einfach außer der Zeit gefallen sind schon. Ich habe das System noch kennengelernt. Aber wenn du jetzt arbeitest für ein Buch wie Con Gusto, die kulinarische Geschichte der Italiensehnsucht, das vor kurzem erschienen ist, wie funktioniert das? Hast du dann eine Karteikarte mit dem Oberbegriff Pasta, wo du alles sammelst?
Nein, so einfach ist das nicht, aber ich habe ja sehr viele, hunderte von historischen Reisebeschreibungen gelesen, vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Und beim Lesen verzettle ich dann manchmal, nicht so gründlich, wie das manche Menschen machen. Aber wenn da zum Beispiel nehmen wir ein einfaches Beispiel, Goethe isst auf Sizilien ein Hühnchen, was gewürzt ist mit Safran und es schmeckt ihm nicht, dann ziehe ich ein Zettelchen oder habe ein Zettelchen gezogen und schreibe dann etwa Essen drüber. Und dann kommt das entsprechend in eine sich immer wieder verändernde Rubrik von Zetteln rein. Und da gibt es natürlich auch Pasta, nur jetzt um bei diesem Beispiel der Kulinarik zu bleiben. Also es sind sozusagen Auszüge aus Leseerfahrungen. Oder früher gab es diesen schönen Begriff Lesefrüchte, also das, was man aus dem Lesen für sich selber rauszieht. Oder wenn dort Personen erwähnt werden, besondere Ereignisse erwähnt werden, dann kommt das auch in meine Zettelkartei.
Und man kann ja auch sagen, also das, was du sammelst dann in so einer intensiven Phase, das erntest du dann, indem du es dann eben aufschreibst und das dann auch zusammenträgst. Du bist gebürtiger Franke, 1938 in Hof auf die Welt gekommen, aufgewachsen, also in den Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegsjahren. Wie bist denn du überhaupt mal mit Büchern in Kontakt gekommen?
Ja, Bücher gab es in meinem Elternhaus, wenngleich nur zum Teil, die es heute bei mir auch noch gibt. Es gab die erlaubten Bücher, die guten Bücher, und es gab die verbotenen Bücher, wie es bei allen Kindern in meiner Generation damals in den 50er Jahren so gewesen ist. Und das war ein langsames Hineinwachsen. Meine Eltern haben etwas gemacht, was ich dann bei meinen Söhnen auch gemacht habe. Ich durfte mir Bücher kaufen, so viel ich wollte. So habe ich das auch immer meinen Kindern gegenüber gesagt. Ihr kriegt ein Konto bei einer Buchhandlung hier. Ich kontrolliere nicht, welche Bücher ihr kauft. Ich bezahle es. Aber mir war daran gelegen, dass die Kinder Bücher kaufen und selber im Besitz haben. Ich durfte zum Beispiel nicht in eine Leihbücherei gehen, als ich ein Kind war, weil auch über der Leihbücherei schwebte damals der Schatten unkontrollierter Zugang zu irgendwelchen Themen,
Schundliteratur,
die man nicht so gerne hatte. Ich kann mich noch genau erinnern, meine Mutter sagte dann einmal, ja, da sind die Bücher auch schon von so vielen gelesen und schmuddelig. Und dieses Schmuddelige war nicht nur das physisch Schmuddelige, sondern da schwang noch etwas anderes.
Das Anrüchige mit. Wahrscheinlich.
Ja, natürlich. Also zum Beispiel Heftchenliteratur, Comicliteratur war anrüchig. Abenteuerliteratur habe ich gelesen, also Indianerromane, Karl May und dergleichen. Warum das akzeptiert war, in anderen Haushalten war es, glaube ich, nicht so gerne gesehen. Bei uns war das akzeptiert, diese Bücher, die auf Sumatra, auf Borneo spielen oder natürlich der Wilde Westen mit den Indianergeschichten. Dann habe ich sehr viele Reisebücher schon damals gerne und historische Bücher auch gelesen. Das war meine Literatur, als ich noch bei meinen Eltern gelebt habe.
Das heißt, da ist aber eine frühe Grundlage ja zu späteren Interessen dann gelegt, denn das war ja im Prinzip dann auch so dein Spezialgebiet später an der Uni, du bist ja Anfang der 70er Jahre gekommen an die Reform Uni Bremen und Reiseliteratur. So haben wir uns auch kennengelernt, muss ich sagen. Ich habe ja auch Seminare von dir besucht in den späten 80er Jahren. Eine Uni-Karriere, hattest du das im Sinn oder hast du eigentlich davon geträumt, immer Bücher zu schreiben?
Nein, die Uni-Karriere war überhaupt nicht vorgegeben. Mein Elternhaus, mein Vater hatte ein ziemlich klares Programm, was aus seinem Sohn werden sollte. Ich bin ja der Erste in meiner Familie überhaupt gewesen, der Abitur gemacht hat. Ich komme ja aus einer Familie, nicht einem Arbeiterhaushalt, aber meine Großeltern waren in der Industriestadt Hof, in der Weberei, in den Spinnereien. Sie waren einfache Arbeiter. Mein Vater hat es 6 Jahre geschafft, das sogenannte Einjährige, aber auch er hat kein Abitur machen dürfen. Man musste damals noch bezahlen für die Schule. Er musste mitarbeiten, weil seine Eltern arm waren. Und jetzt hat er seine Hoffnung in seinen Sohn gesetzt und der soll Abitur machen. Und ich war der Erste, der Abitur machen durfte. Das war schon viel. Noch dazu am feinen humanistischen Jean-Paul-Gymnasium in Hof, also Latein und Griechisch. Und das war schon ein unerhörter Aufstieg, wenn man den Hintergrund meiner Familie berücksichtigt. Ich komme nicht aus diesen feinen Familien, die Generationen zurückblicken können auf Pfarrer, auf Juristen, auf Lehrer oder wie auch immer. Ich war ein Aufsteiger, der zum ersten Mal ein Abitur gemacht hat. Und von daher war es schon viel, was ich damals werden durfte, dank meiner Eltern. Und dann war die Vorstellung, der wird Lehrer. Der wird Lehrer, das war sozusagen vorgesehen beim Aufsteigen. Und dann habe ich angefangen und wollte in diese Richtung, bin auch in diese Richtung gegangen, habe ja auch Staatsexamen gemacht. Naja, und dann ist halt ein Professor draus geworden.
Und als Professor für Literaturgeschichte, Kulturwissenschaften publiziert man ja natürlich, aber du hast ja wirklich angefangen, darüber hinaus Bücher zu schreiben. Hast du gemerkt, dass dir das noch ein Bedürfnis ist, also jenseits der, ich sag's mal, starren universitären Publikationen, auch Bücher zu schreiben, die ein bisschen noch weiter hinausgehen, sich mit Interessensgebieten verbinden lassen, die deine waren?
Ja, meine ersten Bücher mussten natürlich qualifikatorischer Natur sein. Das heißt also eine Doktorarbeit, Philologie, streng wissenschaftlich, dann später auch. Aber ich war dann froh, als ich die Professur in Bremen hatte. Und mir tun die armen noch Nicht-Professoren immer noch leid, die bei ihren Publikationen an bestimmte Vorgaben in der wissenschaftlichen Community denken müssen. Das musste ich dann nicht mehr. Und diesen Freiraum habe ich dann ausgenutzt, weil mir tatsächlich dran gelegen war, erzählend zu schreiben, mitzuteilen. Und so sind dann meine Bücher entstanden. Im Grunde erst, als ich Professor gewesen bin und mich nicht mehr kümmern musste um diese Vorgaben, mit der Wissenschaftler im Allgemeinen schreiben, und diese Vorgaben heißen wissenschaftliche Qualifizierung, um das eigene Ego in der wissenschaftlichen Community zu vergolden.
Manchmal zulasten der Lesbarkeit. Du hast ja eine lange Verbindung mit Italien. Und für dein Ankerwerfen in Ravello gab es, soweit ich informiert bin, einen Grund, nämlich eine Einladung zu einem Kongress in Neapel. Und da hattest du sowas wie so ein Initiationserlebnis, nämlich weil die Anwesenden ein bisschen anders miteinander umgingen, als du es vielleicht aus Deutschland gewohnt warst. Stichpunkt Geselligkeit, beieinander sein, zusammen sein, essen, trinken, Austausch. Das hat irgendwas in dir ausgelöst, sodass du gemerkt hast, hier passiert etwas mit mir und hier möchte ich mich mehr andocken.
Naja, ich habe ja in den 70er, 80er Jahren auch hier in Bremen sehr viel Märchenforschung gemacht und mich mit Geschichte der Kindheit beschäftigt. Das ist ein anderes Thema. Märchenforschung interessiert mich immer noch, da bin ich auch immer noch drin, Geschichte der Kindheit weniger. Und ich wurde dann eingeladen zu einem Kongress in Neapel, in dem es um die Märchen von Giambattista Basile geht, also die älteste europäische Märchensammlung, die auch für die Brüder Grimm und ihre Kinder- und Hausmärchen sehr wichtig gewesen ist. Und es war ein Kongress, der tatsächlich so ganz anders abgelaufen ist als das, was ich von den Kongressen hier kannte. Allein das gute Essen, die Geselligkeit, das ist ein Unterschied zu Italien. Ich bin jetzt vor 4 Wochen wieder bei einem Kongress in Amalfi gewesen und habe dann auch besuchsweise eine Neapel aufgesucht. Und auch da, es gibt ein volles Mittag- und Abendessen, jeweils drei Gänge und am Ende ein festliches Bankett, beide in einem sehr guten Restaurant, vor allem der in Neapel, stattgefunden hat. Ich musste daran denken, dass es bei uns, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber mal so üblich war, dass wenn ein Kongress hier stattfand, man, wenn man großzügig sein wollte, den auswärtigen Kollegen eine Mensa-Karte in die Hand gedrückt hat.
Also man darf sagen, deine Verbindung zu Italien ist durchaus auch kulinarischer und sinnlicher Natur.
Wie könnte es anders sein mit einem Land, in dem Sinnlichkeit, in dem Theater, die Künste, die Ästhetik eine so große Rolle spielt? Stell dir allein vor, eine gute Figur machen, wie sagt der Italiener, una bella figura, eine schöne Figur. Auf die Schönheit kommt es an. Und ich bin sehr verbunden mit einem Sozialprojekt in Neapel, wo ein Ortspriester dort begonnen hat, Sozialarbeit zu machen. Und auch die Sozialarbeit dort steht in dem Zeichen, wir müssen den Menschen hier in unserem Viertel zeigen, in was für einem wichtigen, schönen Viertel sie im Grunde wohnen, damit sie stolz sind auf das, was sie haben. Das ist ein Unterschied. Wir würden eine Sozialarbeit eher vom Sozialen her denken, nicht von der Ästhetik.
Das ist hoch interessant. Das wirft wirklich einen guten Blick auf diese Unterschiede. Nun lebst du aber in Bremen auch schon sehr lange. Was ist denn das eigentlich dann mit dir und dem Norden? Gehört der schon auch zu dir oder fühlst du dich eigentlich nur ganz in Italien?
Nein, ich lebe gerne hier. In Bremen, ich lebe zunehmend lieber hier in Bremen. Das Einzige, was mich immer gestört hat und nach wie vor stört, ist die flache Landschaft. Weil ich komme aus Franken und die Berge fehlen mir. Oder auch nur das Mittelgebirge fehlt mir. Aber ansonsten finde ich es wunderbar, in Bremen zu leben. Ich habe früher davon geträumt, eventuell ganz mich nach Italien zu begeben. Diesen Wunsch habe ich schon lange nicht mehr, auch aufgrund der Schwierigkeiten, die du nicht zuletzt als alter Mensch oder als bedürftiger Mensch in Süditalien, nicht im Norden, nicht in Mailand, aber in Neapel und Umgebung haben wirst, haben könntest, wenn du dort für immer lebst.
Ich habe für die Vorbereitung dein Fontane-Buch auch nochmal vorgezogen, Fontane in Italien. Das Buch beginnt mit Fontanes Zitat, ich bin Nordlandmensch und Italien kann für mich nicht dagegen an. Ist das bei dir anders?
Ja, ich bin Nordlandmensch, aber ich brauche Italien, damit etwas da ist, was dagegen angeht.
Also es verbindet sich beides, es sind beides Teile, ja, die zu dir gehören dann tatsächlich. Aber kann man sagen, du bist sowas wie ein Halb- oder Dreiviertel Italiener auch schon oder bist du immer ein Besuchender?
Ich bin in Italien immer ein Fremder. Ich hatte manchmal in meinen jugendlichen Jahren die Illusion, dass ich vielleicht doch mit dazugehöre zu den Menschen, die dort sind und die ich von ihrer Lebensart her so mochte. Inzwischen weiß ich, ich bin es nicht und ich werde es auch nicht werden. Du bleibst immer der Fremde und diese Rolle musst du akzeptieren.
Es ist ja vielleicht auch eine interessantere Rolle, wenn man sich diesen Blick bewahrt und immer guckt und noch was anderes und Neues entdeckt, als wenn man völlig drin aufgeht und denkt, schon alles gesehen zu haben und alles zu kennen.
Ja, und auch, weil der Fremde Privilegien hat. Ich habe zum Beispiel 1980 eine sehr große Ausstellung in Amalfi gemacht, die mir im Übrigen auch die Ehrenbürgerschaft dort eingetragen hat, weil ich kein Honorar dafür genommen habe. Da war ich noch jung. Und diese Ausstellung musste jemand machen, der von außerhalb kommt, der einen anderen Blick auf die Dinge hat, der auch über eine Art von Organisationsfähigkeit und die Fähigkeit darüber verfügt, diese unglaublichen kleinen und größeren Komplikationen in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit mit einem Zugriff von außen her zu bewältigen, zu steuern oder wie auch immer. Für bestimmte Sachen braucht es, das ist jetzt eine generelle Feststellung nach meiner Erfahrung, nicht nur zwischen mir und Italien, für bestimmte Sachen braucht es den Menschen, der von außen kommt, den Fremden, der bestimmte Sachen machen kann oder bestimmte Sachen auch sagen kann, die der Einheimische nicht machen und nicht sagen kann.
Oder nicht schreiben kann. Und wenn ich auf deinen Schreibtisch gucke, das sieht ja auch gerade schwer nach Arbeit aus. Es ist ein aufgeschlagenes, großes Buch anscheinend. Bist du dabei, schon wieder etwas Neues zu konzipieren? Und ich ahne oder ich weiß auch, dass du da gar nicht so gerne drüber redest, wenn du ein neues Projekt hast, aber du bist schon wieder an was Neuem?
Ja, ich bin schon wieder an was Neuem. Ich habe auch schon einen neuen Verlagsvertrag und ich hoffe, es wird 2026 etwas Neues erscheinen. Aber ich mag darüber noch nicht so gerne reden.
Das lasse ich dir auch, aber könnte es sein, dass es irgendwie mit Italien zu tun hat?
Ja.
Deine Bücher erscheinen ja in dem wunderbaren und auch wirklich in dieser augenfällig gestalteten Wagenbach-Salto-Reihe, in diesen herrlich knallroten, leinengebundenen Ausgaben. Wie wichtig ist es denn für dich oder wie gut auch so einen passenden Verlag zu haben, der vermutlich auch schon sagt, gekauft, wenn du anrufst und sagst, ich habe da eine Idee?
Ja, das ist natürlich ein großer Segen. Ich weiß, wie schwer es ist, Verlage zu finden. Ich habe ja früher mit Fischer, mit Rowohlt und so weiter, mit Insel eine ganze Reihe von Büchern gemacht. Und ich bin dankbar dafür, dass die Zeit, wo ich mir einen Verlag mühsam suchen muss, dass der vorbei ist. Und Wagenbach hat den großen Vorteil, dass er nicht nur Themen und Titel anbietet, mit denen ich mich identifizieren kann, auch von der politischen Linie her identifizieren kann, sondern auch ein Verlag, der im rein technischen schöne Bücher macht, fadengeheftete Bücher, wo die Ästhetik eine große Rolle spielt. Und drittens ein Verlag, der eine sehr große Backlist hat. Backlist heißt nach wie vor auf dem Markt hält Bücher, die vor Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten erschienen sind. Eines meiner ersten Bücher, Neapel, Biografie einer Stadt, ist vor 23 Jahren erschienen und vor einem Jahr in vierter Auflage erschienen. Das macht so gut, also von den großen Verlagen macht das keiner. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich weiß, das Buch wird auf dem Markt gehalten, auch wenn es sich nur 100 Mal im Jahr verkauft. Es ist lächerlich für einen der großen Kettenverlage, der internationalen Verlage, ein Buch auf dem Markt zu halten, das sich 100 bis 200 Mal im Jahr verkauft. Wagenbach tut das. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich diesen Verlag habe.
Und wir freuen uns dann auch schon wirklich auf das nächste Buch. Die Schreibgespräche heute mit ein wenig oder sehr viel Italianità vermittelt hat uns die Dieter Richter, dessen Bücher unter anderem im Wagenbach Verlag erscheinen und der sowohl in Bremen als auch in Italien schreibt. Dieter, vielen Dank für den Einblick hier in deine Schreibwerkstatt.
Ja, ich bedanke mich für das neugierig fragende Gespräch.
Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.